Mein Kollege Sascha Sievers konnte für die erste Folge mit Lotto King Karl sprechen. Das Interview hört ihr hier als Bonusmaterial.
Er ist Musikant, Mime, Moderator und Millionär. Zumindest hält sich dieses Gerücht hartnäckig. Er war jahrelang Stadionsprecher beim HSV, ist Fußballfan und einer der bekanntesten Hamburger, weil er seiner Heimatstadt ein Lied gewidmet hat, das ähnlichen Kultstatus genießt wie Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von Hans Albers. Bei uns zu Gast ist Lotto King Karl. Herzlich willkommen.
Moin moin. Mime ist ja schön.
In unserem SAZ-EM-Podcast wollen wir uns mit dir natürlich über Fußball unterhalten, Lotto. Ja. Zunächst aber über etwas sprechen, über das man eigentlich gar nicht spricht, über Geld. Vielleicht kannst du Aufklärungsarbeit leisten. Macht Geld glücklich?
Nee, Geld macht nicht glücklich. Geld macht reich.
Geld macht reich.
Ja, also es gibt ja diesen schönen Satz, Geld ist nicht wichtig, viel Geld ist wichtig, von Zlatan Ibrahimovic. Und wer jetzt Zlatan Ibrahimovic widersprechen möchte, der kann das natürlich tun, auch aus philosophischer Sicht. Ich würde es nicht machen, wenn Zlatan Ibrahimovic im selben Raum ist.
Das gilt es zu vermeiden, auf jeden Fall.
Taekwondo-Meister, ja. Ne? Also, da würde ich aufpassen, ja.
Du bist ja Musiker, denen nachgesagt wird, sie würden von der Hand in den Mund leben.
Deine, so ist es.
Deine erste Platte hast du allerdings rausgebracht, da warst du schon reich, zumindest besagt das die Legende. Du hast 1995 im Lotto gewonnen. Hat das deine Karriere erleichtert?
Ja, also ohne das wird es ja gar nicht geben. Das war ja damals die Idee von ein paar Kumpels von mir, so einen Song zu machen über die ganze Geschichte. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich mit dem damals sehr unbekannten, aufstrebenden Produzenten, Komponisten und Texter Frank Ramon ganz gut zurechtkam. Und dann habe ich auch so gedacht, das war ja die Zeit, wo man noch so Maxi-Singles hatte. Dann schon als CD, aber als Maxi-Single, wo es dann auch B-Seiten gab und so. Und dann es ergab sich so, dass ich T-Shirts brauchte und Kontakt hatte zu, lebt leider nicht mehr, Hans-Gerd Fürsen von der Firma Siraprint in Duisburg und habe da T-Shirts drucken lassen. Wir haben so T-Shirts, wo Hasma Feuer drauf gestanden hat. Und witzigerweise hat Elton sowas im Fernsehen, glaube ich, letztes Jahr wieder getragen. Der hat damals auch eins von mir gekriegt. Und es ist jetzt fast 30 Jahre her. Und dann sagte Hans-Gerd Fürsen immer zu mir, du sag mal, Der ist ja Püt, ne? Sagt er, hör mal, hast du mal so einen Song über Waschmittel gemacht? Ich sag, weiß ich nicht, also wir hatten damals 5 Songs oder so. Es gibt einen, der heißt Villa Lieber nach Villa Riba. Ja, genau. Ich glaube, das ist Platz 3 der 1 Live Hörercharts. Und 1 Live ist so wirklich, das ist der Sender, ne? Der Jugendsender in Deutschland. Und ich habe meine Plattenfirma dann angerufen damals und haben die gesagt, nee, weiß ich, wissen wir nicht, wir sind auch in Urlaub, wir sind im Meeting und die typischen Plattenfirmengeschichten. Und dann hat Hans-Gerd aber mir eine Nummer besorgt und habe ich da angerufen und habe gesagt, hallo, hier ist Lotto King Karl, kann es sein? Das ist um Gottes Willen, endlich, wir haben überall versucht, dich zu finden, du bist Platz 3 der Hörercharts seit Wochen. Können wir mit dir ein Interview machen, können wir dies machen, können wir das machen? Und zwischenzeitlich hatte ich schon, weil ich da mal zu Gast war bei Delta Radio, dort eine Sendung angeboten bekommen, die dann auch 2 Jahre später für einen Viva Kometen nominiert war, für Radiosendung des Jahres. Und dann hat mir 1 Live tatsächlich einen Job angeboten, die Bundesliga-Show zu moderieren. Und ob ich das mal probeweise machen kann, dann können wir das alles zusammen machen. Kannst du mal ein Wochenende auf unsere Kosten ins schöne Köln kommen und dann reden wir mal und machen alles Mögliche. Und das ist so ein bisschen daran nachher gescheitert, weil es für mich ein bisschen unlogisch erschien, eine Fußballsendung zu machen, bei der gleichzeitig, ich glaube, die Top 40 aus Amerika laufen. Und dann sitzt du im Ruhrgebiet, damals mit 8 Vereinen in der ersten und zweiten Liga und hast noch Nachrichten für das gesamte Ruhrgebiet und Wetter und Verkehr für das gesamte Ruhrgebiet.
Das und heißt, Verkehr, da gibt es einige
Meldungen. Da gibt es einige, ja. So. Und dann hast du dem nächsten Werbeblock dann 8 Tore angesagt. So, jetzt gibt es da 1-0, 1-1, 1-2, 1-3, 2 rote Karten, jetzt steht 2-3, also unglaubliche Spieldinge sind passiert und dann musst du die Nummer 38 aus den USA ansagen. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, für mich erschließt sich dieses Konzept nicht so ganz, ich bin für mich sehr geehrt, dass ihr mir das anbietet, aber irgendwie erscheint mir das, weiß ich, für uns alle so ein bisschen risikoreich, aber so ging es damals los und das hat dazu geführt, dass eine andere, größere Plattenfirma gesagt hat, sag mal, der Typ, der ist ja irgendwie ganz lustig. Vielleicht sollen wir mit dem mal ein Album machen. Und Frank Ramons spätere erste Frau hat bei dieser Plattenfirma gearbeitet. So war der Weg sehr klein. Frank hat quasi mit seinem Körper, seinem sündigen und heute noch fantastischen Körper, dafür gesorgt, dass wir dort einen Termin hatten. bei Eckhard Gundl, auch schon lange nicht mehr unter uns, dessen Sohn der Manager von Johannes Oerding ist, Nico. Und heute, damals war Nico noch ein 12-Jähriger, glaube ich. Und dann haben wir dort einen Vertrag unterschrieben für 2 Alben. Und dann sind wir in den Goldbäcker gegangen, an der Grenze zu, im magischen Dreieck zwischen Uhlenhorst, Barmbek West und Winterhude Ost. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie ganz viele Songs schreiben. Und so begann es dann auch. Und dann war im Prinzip diese Geschichte, wir machen Gag, weil ich im Lotto gewonnen habe, auch passé, weil wir dann wirklich Themen brauchten. Und da haben wir dann unser erstes Album Weiß Bescheid geschrieben. Dann ist Frank ausgestiegen. Dann haben wir eine Band gegründet zwischenzeitlich. Frank ist dann komplett ausgestiegen, hat sich dann, er hat ja wirklich Karriere gemacht, ne? Von Barbara Schöneberger und Annette Louisanne und Roger Cicero, der hat für ganz viele Leute geschrieben. Und dann mussten wir uns als Band quasi nochmal neu erfinden. Für das zweite Album Die alte S-Klasse, was ein bisschen chaotisch war, weil die Plattenfirma uns eigentlich schon aufgegeben hatte. Dort aber ein paar Songs drauf waren, die live bis heute noch ganz wichtig sind. Das Album lief auch nicht besonders gut. Und dann sind wir zu Universal gewechselt mit Bier Hernau, das wir denn da gemacht haben, mit Fliegen, unserem ersten Chart-Hit, mit dem wir damals beim Vorentscheid beim Grand Prix waren.
Kommen wir später nochmal drauf.
Ja.
Großer Song. Bietet sich auch für meinen Geschmack als Stadionhymne an. Da sprechen wir vielleicht zu einem späteren
Zeitpunkt. Da gab es ja schon mal sowas.
Ja. Bleiben wir nochmal beim Thema Geld und nähern uns einem anderen an, den du, das du auch gerade schon erwähnt hast, dem Fußball nämlich. Ich sag mal, da gibt's unfassbar viel Geld zu verdienen im Fußball. Ein Topspieler verdient Millionen, richtig fetter Vertrag, ist bei einem großen Club wie ein Lottogewinn, würde ich jetzt einmal behaupten.
Ja, nur jedes Jahr.
Die Gefahr ist allerdings auch groß, die Kohle zu verprassen, hat man so manchmal den Eindruck. Es gibt so statistische Erhebungen, die besagen, dass nur die wenigsten Profifußballer auch wirklich ausgesorgt haben.
Gibt es eine Prozentzahl?
Das ist eine Prozentzahl, die ich nicht im Kopf habe, aber die mich sehr überrascht hat, als ich sie gehört habe. Du müsstest als Ratgeber doch eigentlich taugen. Deine Eltern sind Bankkaufleute und du hast ja selber mal eine Ausbildung bei der Bank gemacht, wie ich weiß.
Das stimmt. Eine von zwei Ausbildungen, die ich gemacht
habe. Was würdest du denn einem jungen, aufstrebenden Profifußballer raten, wenn es ums Thema Geld geht?
Ja, heute ist das ganz schwierig. Also es ist immer der Mix macht's. Also das ist so ein bisschen so die, weiß ich nicht, ich bin ja nicht mehr Anlageberater bei der Bank. Ich war es ja auch nie. Ich bin ja direkt nach der Ausbildung da weg. Hab dann studiert und habe aber dann auch nicht richtig studieren können, weil ich einfach Geld verdienen musste. Ich muss ja meine Miete mehr reinkriegen. Weiß ich nicht. Also man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel ausgibt. Das ist halt der Punkt. Ne? Geld haben hat auch mit Geld behalten zu tun.
Die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land steht vor der Tür. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen. Ja. Deswegen sind wir hier heute zusammengekommen. Bevor wir da mal einsteigen, zunächst nochmal der Blick zurück. Welche Erinnerungen hast du an das letzte große Ereignis in Deutschland, die WM 2006, das Sommermärchen?
Da habe ich gute Erinnerungen dran. Das war ich glaube, es war sogar die erste WM, bei der ich auch bei Spielen mal dabei war. Ich war mit Peter Lohmeier zusammen beim Spiel Elfenbeinküste gegen Argentinien im Stadion. Und wir saßen im Volksparkstadion, wir saßen in einer Ecke, die tatsächlich schalltoter Raum ist. Das hatten wir als Stadionsprecher, kriegst du das ja nicht so mit, außer dass die Leute beschweren, dass sie nichts hören. Ich war damals schon Stadionsprecher, war aber bei der WM nicht im Einsatz, weil ich nach einem Länderspiel, was ich gemacht habe, für mich so ein bisschen entschieden habe, dass das, was der DFB damals wollte von den Stadionsprechern, etwas ist, was ich für falsch hielt. Also dieses beim Fußballfans siezen, alles gut finden. Ich habe damals gemacht Deutschland gegen China. Zur Pause ein krachendes 0-0. Und dann sollten wir sagen, dass das ein super Spiel war. Also Marek und ich. Marek hat es gemacht. Der ist dann später auch beim DFB zum Stadionsprecher des Turniers gewählt worden. Ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einmal, aber dann mache ich das nie wieder. Und war da als Zuschauer da. Ich fand das eine tolle WM. Ich war dann auch unter anderem auch in Brasilien bei der WM. Da hat man gesehen, wo Geld verschwinden kann in Stadien, wo du wirklich in einem Stadion bist und denkst, selbst die Einheimischen sagen, wasch dir mal jetzt schnell die Hände hier in der Loge, weil kann sein, dass in 2 Stunden der Wasserhahn nicht mehr funktioniert. Und dann sagst du, aber das ist das zweite Spiel in diesem Stadion und ich arbeite in einem Fußballstadion und ich weiß jetzt nicht, was ein Maurer in Brasilien kriegt, aber ich gehe davon aus, es wird nicht so viel mehr sein als in Deutschland, vielleicht sogar am Ende noch weniger. dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein Wasserhahn beim zweiten Spiel im Stadion in Fortaleza, das für 200 Millionen angeblich renoviert worden ist, nicht funktioniert. Da habe ich aber gesehen, dass die Sitze auch schon drohten zu brechen. Und da habe ich gedacht, oh, so gesehen, natürlich gibt es diesen Beigeschmack beim Sommermärchen, wie die Vergabe zustande gekommen ist.
Ja.
Da geht es aber um eine im Verhältnis relativ kleine Summe. Wenn du dann siehst, wie so ein Stadion, 200 Millionen, wie das verschwindet in so einem Stadion. Und dazu muss man wissen, dass das Stadion von Fortaleza ursprünglich von dem Architekten gebaut worden ist, der das Düsseldorfer Rheinstadion gebaut hat. Deswegen sieht das auch ein bisschen ähnlich aus. Und man hat natürlich nicht die Klimaanlagen für 200 Millionen renoviert. Das war wohl nicht drin bei dem Geld. Sondern man hat einfach von einem der Premium-Partner, ich glaube es war Mitsubishi, die Klimaanlagen, die überall aus dem Baumarkt hängen, überall reingehängt hat. Und das, was wir für ein Zeltdorf halten, was drumherum Hospitality ist, ist gar keine Hospitality gewesen, sondern das waren Zelte, in denen Generatoren standen, die Strom erzeugt haben, weil das Stadion keinen Strom hatte. Das stelle ich mir für 200 Millionen,
bisschen anders
ehrlich gesagt, ein bisschen anders vor. Deswegen gab es auch so einen schönen Dieselduft über dem Stadion, was bei dem Klima in Fortaleza schon auch belastend ist oder so. Jedenfalls, ich fand, dass die WM in Deutschland ein sehr schönes Event war. Ja.
Du hast das gerade angesprochen, die Infrastruktur hat damals eine große Rolle gespielt. Es wurden im Zuge der WM, im Vorwege zumindest, alte Stadien abgerissen, neue Arenen gebaut, ne? Richtige Fußballtempel sind entstanden, wenn wir an Bayern, Schalke, den HSV denken. Das hat das Stadionerlebnis verändert. Die Generation Z, so würde ich das mal nennen, die kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das alte Volksparkstadion mal aussah. Welche Erinnerungen hast du da noch
dran? Das sind meine ersten Fußballerinnerungen. Also das Stadion in Hamburg ist natürlich vorher schon gebaut worden. Es ist dann nochmal richtig glatt poliert worden, genau. zur WM. Ja, also ich erinnere mich daran, dass es da, wo jetzt die Barclaycard Arena steht, war der Parkplatz. Das ist ja am selben Ort, wie das Stadion jetzt steht, nur ist es um 90 Grad gedreht geworden. Deswegen war früher die Westkurve das, wo jetzt die Nordtribüne ist, so quasi. Und das war natürlich viel größer. Es waren, ich glaube, so 63.000er Kapazität, eine riesige Schüssel. Es gab auch nur auf der Haupt- und Gegentribüne einen zweiten Rang. Sonst gab es immer nur diese offenen Flächen, auch nicht überdacht. Und wenn man auf dem Parkplatz war, musste man eine große Brücke gehen über die Straße. Und mitten auf der Brücke begann dann der Urinduft von der Toilette. Und da wusste man jetzt mal wieder im Stadion. Und witzigerweise ist das in Berlin immer noch so ein bisschen so. Und unter der Nordtribüne, unter der Süd in Dortmund. Da gibt es auch noch so eine Toilette, wo man sagt, das ist was für Fußballfans der ersten Stunde, wenn sie da auf den Pott müssen. Das ist wirklich speziell. Was ich aber eigentlich auch ganz charmant finde. Man muss aber ganz klar sagen, dass diese neuen Stadien, und verrückterweise war ja Leverkusen eins der ersten Stadien moderner Prägung. Man hat damals immer vom Schmuckkästchen gesprochen, mit dieser seltsamen VIP-Tribüne hinter dem einen Tor, das immer so aussieht wie dieses Zentralkomitee bei Militärparaden vor dem Kreml in Moskau. So sieht das ja irgendwie aus.
Merkwürdig.
Ne? Ja, ja. Aber das waren so die ersten Stadien, die so waren. Und man hat damals sich ja so ein bisschen an dieser Nähe vom Publikum zum Spiel aus England, wie man das aus England kannte, orientiert. Und das hat enorm viel gebracht. Also ich würde mal sagen, dass wenn das Volksparkstadion, so wie es jetzt ist, voll ist, ist es wahrscheinlich 3 oder 4-mal so laut auf dem Rasen, wenn das reicht, wie das alte Volksparkstadion. Aber ich habe da auch gesehen, ich war 1973 das erste Mal da, ich habe dort halt auch Mannschaften gesehen, die Meisterschalen, DFB-Pokal, UEFA Cup und den Pokal der Landesmeister durchs Stadion getragen haben.
Große Zeiten.
Und zwar die Heimmannschaft.
Große Zeiten, lange ist es her. Ich kann mich auch tatsächlich noch an mein erstes Stadionerlebnis da erinnern. Es war in den 80ern auch noch eine große Zeit
beim HSV. Ja, das war eine sehr große Zeit, ja.
Ich bin mit meinem Bruder, mit meinem Vater, mit meinem Opa damals da gewesen gegen Köln. Großes Torwartduell, du wirst dich sicherlich noch erinnern.
Toni gegen Uli.
Ja. Es gab Diskussionen am Küchentisch, wer nun der Bessere sei. Und ich erinnere mich, dass es kalt war und dass wir eine Thermoskanne mit Kakao dabei hatten. Das durfte man noch mitnehmen.
Ja.
Und die Erwachsenen eine Flasche Weinbrand dazu.
Ja, also, Maria Kron, muss sein.
Ist tatsächlich so. wenn du dich an deinen Schlüsselmoment vielleicht erinnerst, das gibt es ja. So, wo hat der HSV dich da gecatcht?
Ehrlich gesagt war es, als ich mit meinem Vater da war, 1973 oder so, da war ich so 6,5. Und als ich das erste Mal auf der Haupttribüne runterging und dieses Rund sah, was ich aus dem Fernsehen kannte, aber auch damals muss man sehen, ich glaube, man hat damals so mit so 3, 4, 5 Kameras gearbeitet, so wie heute ist das, das ist nicht vergleichbar. Weil diese Kameras auch alle unglaubliche Teles hatten, die halt über große Distanzen waren. Also die andere Tribüne war nicht wie heute 55 Meter oder 60 Meter weg, sondern über 100 Meter weg.
Ja.
Weil es noch eine Tartanbahn gab und alles Mögliche. Aber als ich das erste Mal in diesem Stadion war, habe ich gedacht, in einem Stadion zu sein, ist extrem cool. Und das war es dann so. Und ich war eigentlich vorher schon so durch meinen Vater HSV-Fan, weil der immer HSV-Fan war. Und es gab ja auch Anfang der 70er diese schwierige, schwere Zeit, als der HSV auch dem Abstieg sehr nahe war. Und dann Horst Hese den HSV gerettet hat. Und dann kam irgendwann Kuno Klötzer. Dann gab es diese 2, 3 Jahre, in denen ein Talentscout aus ganz Deutschland alles zusammengekarrt hat, was gut war. Und das sind ja auch alles gute Spieler geworden von Hidien und Cargos und Karls. Und ich weiß heute noch, dass Manni Karls Jugendverein TuS Altrip heißt. Also das sind so Sachen, die man weiß. Und da hatte man natürlich auch viel Glück. Auch wie stolz man dann war, dass Manni Karls dann mal ein Hamburger war, Nationalspieler.
Ja.
Dann gab es ja, nachdem der HSV den Europacup gewonnen hat, quasi nur noch Hamburger. Man hat damals ein bisschen, glaube ich, unterschätzt, wie wichtig so ein Sechser ist. Man hat damals immer so auf die Zehner geachtet und auf die Neuner geachtet. Und der Achter war schon so, Bonhoff war ein Achter. Kannst du nicht vergleichen mit Frank Lampard oder mit Michael Ballack oder so.
Ja.
Und man lief ja auch etwas langsamer. Ne? Das war ja so. Und dann kam natürlich so diese ganze Zeit, das war natürlich auch eine super Zeit, um HSV-Fan zu werden. Nicht? Und gleichzeitig wuchs dann auch so ein bisschen so in den 80ern dieser Kult von St. Pauli. Ein Freund von mir, der war dann im Kader, das war so ein Jugendspieler, Klaus Emmerich, der Sohn vom großen Kurt. Somit war ich dann auch öfter mal bei St. Pauli, was ja ein völlig anderes Stadionerlebnis war. Und das war ja auch damals okay, dass man beide Vereine irgendwie gut fand. Es gibt ja auch dieses Buch über die Band Slime, wo es um Hooligans geht. Da werde ich ja auch in dem Artikel erwähnt, wie das damals so war. Der HSV war so Hamburgs Aushängeschild in Europa. Und St. Pauli war so ein netter Verein, wo dann auch, als beim HSV kein Bier mehr ausgeschenkt werden durfte, kein echtes, wurde bei St. Pauli noch ordentlich getrunken.
Da ging man gerne auch mal einfach so hin.
Tatsächlich, ja, das, ne? War ein Event, das, genau. War, das war super. Ja. Aber es war natürlich auch so, dass ich weiß nicht, wie viele Leute sich Bänder gerissen haben, weil diese Tribünen, das waren ja einfach nur so, das war einfach so ein Hügel,
ja,
wo es dann so einen Abschlussstein gab. Und der hielt natürlich so und so lange, bis der irgendwann wegbrach. Und dann war das mehr wieder ein Hügel. Und auch damals war, glaube ich, an dem Bunkerblock, dahinter wurde ja einfach nur den Hügel runtergepinkelt, wenn Leute aufs Klo mussten. Und die Leute saßen auch in den Bäumen und so. Und das war schon speziell. Und dann
Holzbänke auf der Haupttribüne noch.
Ja,
und sehr unbequem, kein gutes Stadionerlebnis.
Furchtbar, aber ja, ja.
Trotzdem, ja, ist man da gerne hingegangen.
Oder auch wenn man, als München gebaut worden ist, 72, dieses Stadion, das war ja ein Weltwunder.
Ja, ja. Du bist Anfang 20 gewesen, als die EM in Deutschland zuletzt stattfand, 1988 im Volksparkstadion gab es damals ein legendäres Spiel, du wirst dich vielleicht erinnern, ich habe die Bilder tatsächlich noch im Kopf, Deutschland fliegt im Halbfinale gegen die Niederlande raus.
Oh ja.
Ich sehe es wie heute, Marco van Basten noch jubeln und vor allen Dingen Ronald Koeman mit dieser unfassbaren Geste, als, ja, er sich das Trikot von Olaf Thon in Richtung Hintern zieht, ja, so will ich es mal sagen. Und solche Gesten sind heutzutage gar nicht mehr möglich oder denkbar im Fußball oder wie.
Also man sieht manchmal schlimme Szenen bei Lazio Rom, aber das ist eine andere.
Das ist eine andere Welt, eine
andere,
nochmal,
Couleur,
ne?
Ja,
genau, ja.
Ja.
Ich habe das mal grob durchkalkuliert. Ja. Es könnte tatsächlich zu einer Neuauflage kommen. Wieder im Halbfinale, diesmal allerdings in München, wenn Deutschland Gruppenerster wird und später im Viertelfinale Spanien ausschaltet.
Oh ja, wenn.
Wir bleiben ein bisschen im Konjunktiv.
Ja, ja.
Holland müsste Portugal besiegen. Man trifft sich ja mal zweimal, sagt man. Wobei das nicht ganz richtig
mindestens
ist, weil
zweimal,
wir haben ja,
ja
1990 Holland schon aus dem Weg geräumt, als wir Weltmeister geworden sind.
74 auch.
74 auch, ja, sehr richtig.
Und das war sehr schmerzhaft, glaube ich, damals für Holland.
Ja. Zurück zur WM 2006. Neben einer verbesserten Infrastruktur, über die wir eben schon gesprochen haben, ist bis heute ja noch nicht aufgeklärt, welchen Skandal wir da noch so unter der Decke haben. Was hat uns aus deiner Sicht trotzdem das Sommermärchen in Deutschland damals gebracht?
Ich finde, das war ein perfektes Turnier. Das war wirklich, bis hin zum Public Viewing, war das alles klasse. Das war alles total klasse. Und das ist ja nun gerade, weil Franz jetzt auch vor kurzem gestorben ist, eine Diskussion, die wieder hochgekommen ist. Und natürlich auch eine Diskussion, die Leute, die Franz kannten, auch immer mal geführt haben. Ich glaube, dass Franz das alles ohne jedes Unrechtsbewusstsein gemacht hat. Er hat einfach gedacht, so, jetzt machen wir das einfach mal. Das wird schon irgendwie okay sein. So. Und man muss einfach mal ganz klar sagen, wenn man diese Vergabe in den arabischen Raum, wenn man sich das anguckt, und wenn man sich den FIFA-Präsidenten überlegt, bei dem man ja gedacht hat, na, der Vorgänger
ist nicht zu toppen.
Ist nicht zu toppen. Dann findet man, gut, du gibst ein paar Milliarden Menschen auf der Welt, da ist immer die Gefahr, dass man noch einen findet, der es noch mehr drauf hat. Aber also Infantino ist schon speziell, finde ich. Das ist schon eine ganz spezielle Situation. Und es ist auch eine sehr spezielle Situation. Ich glaube, das verstehen auch viele nicht. Ich glaube, in der FIFA sind organisiert 136 Verbände oder so. Irgend so eine Zahl. Und ob sich jetzt Deutschland, die Niederlande und England und Spanien einig sind, das nicht gut finden zu wollen.
Interessiert niemanden.
Es ist bei einer demokratischen Abstimmung, die wir ja per se auch nicht doof finden wollen, dann auch letztendlich egal. Und ich finde, was da dann passiert und was ich vorhin noch erzählt habe aus Brasilien, das finde ich viel schlimmer, weil letztendlich ist es so, auch das letzte Turnier, es hat ja zumindest dazu geführt, ich glaube, ein Stadion ist wieder abgebaut oder runtergebaut worden, aber immerhin sind da Stadien gebaut worden. Aber wenn man sich vorstellt, in Brasilien war es so, damals waren 2 Jahre später die Olympischen Spiele in Brasilien, da wurde nochmal Geld reingepumpt in diese Stadien. Und ich glaube, 5 oder 6 Monate, nachdem die Olympischen Spiele auch vorbei waren, sind die ersten Stadien wirklich zerfallen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. 200 Millionen für die WM. Toilette wackelig, Wasserhahn beim 2. Spiel noch okay, Rückenlehnen beim 3. Spiel wahrscheinlich schon nicht mehr okay. Ja, in Fortaleza, damals in der Statistik die zweitgefährlichste Stadt der Welt. Man hat auch vom Hotel, man hat auch extra gesagt, geht nicht mehr raus abends. Es gab einen Wachturm vor dem Hotel. Man hat auch manchmal Schüsse gehört. Selbst wenn man aus Hamburg-Barmbek kommt, hat man gedacht, das ist hier aber schon Boss-Level. So. Und man hat auch uns bewusst immer versucht, von bestimmten Ecken fernzuhalten, dass wir da keine Fotos machen und das nicht sehen, weil man da auf den ersten Blick dachte, oh, das ist aber schön geworden. Und wenn man 6 Meter weiter ging, hat man gesehen, oh, dahinter ist aber alles im Eimer. So, ich finde, da reden wir über ganz andere Summen. Das macht es nicht besser, aber es relativiert das Ganze so ein bisschen. Man muss leider damit leben, dass beim Fußball nicht nur bei den Spielern und bei den Trainern sehr viel Geld verdient wird, sondern auch, ich sag mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schritte oder Schreibtische dahinter. Und die Frage, wo es wirklich seltsam wird, die muss man aus meiner Sicht auch darstellen. Weil wenn ich sehe, dass ein Typ wie Cristiano Ronaldo, wie fit der in seinem Alter ist, was der macht, wie viel der spendet und was der für eine Wucht auf Social Media hat, durch seine Arbeit, nicht durch irgendwas anderes, durch keinen Sender, dann finde ich, sind diese Spielergehälter und diese Einkommen immer noch so ein bisschen, wo man denkt, naja, so ist das halt heute. Und wenn jemand auf Social Media sehr aktiv ist, das sind wir ja auch, ist das ja auch ein Moment, wo du dich von Medien auch unabhängig machst, weil du auch vielleicht irgendwann die Schnauze voll hast, wie dich manche Medien behandeln. Und einfach, die Situation haben wir schon öfter gehabt, dass Leute gesagt haben, wir machen jetzt das und das und das und das mit dir und dann machst du das und ich stelle die Frau und dann antwortest du die Antwort. So Dinge, bei denen ich mich überhaupt nicht wiederfinden kann, wo ich immer sage, tut mir leid, mache ich nicht. Muss ich aber auch nicht machen, weil ich selber genug Leute erreiche. Viele Zeitungen haben eine Zeit lang im Internet weniger Leute erreicht als wir. Die geben viel Geld dafür aus, um dahin zu kommen, wo wir sind und haben eine riesige Redaktion von 80 oder 90 Leuten. Meine Facebook-Seite und mein Instagram, das macht ein Typ, das bin ich. Und bei Ronaldo wird es natürlich im Zweifelsfall schon ein Team sein, aber die machen schon das, was der will. Und deswegen finde ich immer die Spieler nicht das Problem. Ich finde das so in der 5., 6. Reihe. Und da ist eben die Vergabe heute auch so eine ganz seltsame Geschichte. Ich finde die Idee, überall auf der Welt Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften oder dann Asienmeisterschaften und so weiter zu machen, Südamerika, finde ich gut, wenn damit der Breitensport auch gefördert wird. Und das passiert natürlich auch, wenn man dahin geht, wo vorher gar kein Stadion war, weil es einen Sog auslöst.
Was glaubst du, in diesen schwierigen Zeiten kann diese EM erneut als Kit für unsere Gesellschaft dienen?
Boah, das ist schwierig, weil natürlich sehr viele Dinge auch in der Kritik stehen rund um Großereignisse, was CO2 und so weiter angeht, wo es natürlich mit der puren Freude über ein Sportevent heute wahrscheinlich nicht mehr getan ist. Ich muss gerade denken, Gunter Gabriel damals, lass die Fahnen auf dem Dach. Hat er doch einen Song gemacht, oder? Ich habe tatsächlich eine sehr lustige Erinnerung an das Public Viewing am Heiligen Geistfeld, weil ich eingeladen worden war, damals eine Sendung zusammen mit Ingo von den Donuts, waren wir beide eingeladen bei Markus Kafka. Herrschaften, so. Und das war in der Jung von Matt Separé im Millerntor-Stadion, was wie eine Kirche war, weil Fußball ist eine Religion oder so hieß die Sendung bei MTV damals. Und es war eine Sendung mit sehr, sehr vielen verschiedenen Takes. Und es war, ich stand dann irgendwann draußen in diesem Umlauf, also vor diesem Separé, wie es da heißt, Loge heißt es ja eigentlich, und es lief Musik. Und jemand von der Produktion, da waren so ein paar Mädels, sagten, oh, jetzt läuft ein Kirchenlied. Ist ja gar nicht in dem Ablaufplan drin. Und ich höre das so und sage, nee, das ist die Nationalhymne von den Niederlanden, Ed Wilhelmus. Wilhelmus von Nassau und Benick von Deutschem Blut. Und die gucken sie mich fragend an und lachen dann so höflich und sagen, ja, der Lotto ist ein lustiger Typ. Ich sage, Leute, das ist wirklich Ed Wilhelmus. Draußen ist Public Viewing, was wir hier hören, ist ein Länderspiel, was jetzt gerade anfängt. Das ist kein Kirchenlied. Insoweit ist aber die große Frage, wie viel auch Respekt gegenüber anderen Ländern möglich ist, wenn man Ed Wilhelmus für ein Kirchenlied hält. Es wird in Holland nicht Leute wahrscheinlich nicht sehr stören, aber auch eher überraschen, wenn man das dann hört. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke auch, dass solche Events ja eigentlich eher dazu dienen, dass sich die Nationen untereinander besser verstehen und dass man jetzt nicht unbedingt sie hinter seiner eigenen versteckt.
Aber auch das muss man ja sagen, hat die WM 2006 ja Deutschland gebracht. Wir haben
es war entspannter, ja.
Auf einmal auch Anerkennung in der Welt erfahren, ja, dafür, dass wir ein guter Turniergastgeber waren, ja, und die Leute sich hier in diesem wundervollen Sommer einfach auch gerne auf der Straße begegnet sind. Es waren tatsächlich viele Momente internationaler Begegnung, ja, die wir in der Vergangenheit für meinen Geschmack so nicht in der Geballtheit hatten, ne?
Ja, und das liegt natürlich auch so ein bisschen an dem Ort. Deutschland ist halt mitten in Europa und da sind natürlich auch, es ist für viele Länder einfach nach Deutschland zu kommen. Deswegen sind ich will das gar nicht zu sehr jetzt wieder in die Kritik schieben oder so, aber wenn ich in der arabischen Welt Turniere mache, habe ich dort für das Gros der Fußballfans eine relativ weite Entfernung und ich habe auch eine schon unterschiedliche Lebensart. Mhm. Ja, es fängt jetzt wirklich mit dem, in Deutschland kannst du halt eher im Café an der Straße ein Bier trinken, als in Dubai. So. Und das ist dann vielleicht auch für einen englischen Fußballfan oder Schottland, Irland oder was immer, oder Franzosen oder Spanier, Italiener, Kroaten, Österreicher, Schweizer, ist das ähnlicher. Und man muss einfach sehen, dass Europa und Südamerika immer Vorteile haben bei diesen Turnieren, weil natürlich der stärkste Fußball wird in Europa gespielt. Und auch der international am meisten durchmischte und bekannteste Fußball, der auch weltweit am meisten vermarktet wird, auch vermarktet werden kann. Das darf man auch nicht vergessen. Die Vermarktung ist nicht immer nur böse, sondern es liegt auch daran, dass es tatsächlich Leute in Japan interessiert, wenn Real Madrid gegen Barcelona spielt. Und das ist irgendwie größer, interessanter, auch von den Spielernamen her, als Santos gegen Sao Paulo oder so. Auch wenn es vielleicht genau ein gutes Spiel ist. Und das ist keine neue Entwicklung. Das ist eine Entwicklung der letzten 50 Jahren beim Profifußball. Und deswegen hat natürlich Europa immer bei solchen Turnieren einen Standortvorteil. Deswegen ist auch die EM immer das größte kontinentale Turnier, was es gibt.
Du bist HSV-Fan, aber wie nah ist dir die deutsche Nationalmannschaft?
Das ist immer unterschiedlich.
Ergebnisabhängig?
Nein. Nein, ist, im Moment ist es so ein bisschen noch so, wen kennt man noch so? Und beim HSV kenne ich ehrlich gesagt aus dem aktuellen Kader nur einen Spieler noch persönlich. Und das ist Bakary Yatta und der ist kein deutscher Nationalspieler, während ich natürlich in der Nationalmannschaft eher noch ein paar Spieler persönlich kenne oder kennengelernt habe. Allen voran natürlich Manuel Neuer, wir haben uns öfter mal vom Spiel unterhalten. Wir haben ja auch einen Song über Manuel Neuer gemacht, wobei es aber mehr um Werbung ging, also um die Werbung ging, als um Manu als Person selber. Ich bin auch Ehrenmitglied im Fanclub der Nationalmannschaft. Ich finde es nur leider so, dass ein bisschen schade, dass so das Stadionerlebnis der Nationalmannschaft so ein bisschen ja verstaubt und piefig ist. Nun bin ich ja auch mittlerweile auch relativ alt, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich diese Stadionshows so erlebe, da vielleicht werde ich nie so alt werden, um zu sagen, das ist meine Welt. Und das ist so ein bisschen schade so. Ich glaube, dass man da locker 20 Jahre hinter dem zurückliegt. Das ist so ein bisschen so, wenn ich jetzt Nationalmannschaft, wenn ich da beim Spiel bin, ist es so ein bisschen so, es ist so ein bisschen so, wie bevor Marek und ich beim HSV angefangen haben. Wobei das auch ungerecht ist. Uwe Bahn hat auch eine super Stadionshow gemacht, ehrlich gesagt. Also eher noch länger her. Und das Publikum ist so ein bisschen vom Alter so wie beim Handball, nur ohne die Stimmung. Beim Handball ist die Stimmung immer sensationell. Oder ist sie immer noch?
Aber fieberst du auch mit?
Na klar, na klar. Ich gucke das auch. Also ich gucke auch so viele Spiele, wie ich sehen kann. Ich gucke auch sowieso permanent Fußball. Also ich habe tatsächlich The Zone nicht auch noch abonniert, weil es mir irgendwann zu viel wurde. Da ich auch immer mal in verschiedenen Ländern bin, habe ich ein System entwickelt, wie ich eigentlich fast jeden Tag Fußball gucken kann. Und ich gucke hauptsächlich Premier League, weil ich es einfach spektakulär finde. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, dass es eben auch da diese Spiele gibt, bei denen der Verein, der mit 250 Millionen im Jahr auskommen muss, gegenüber dem Verein, der mit 1 Milliarde im Jahr
leicht
gut über 10 Jahre sich einen gewissen Vorsprung an Spielern und an Infrastruktur leisten kann, dass man da teilweise im Spiele sieht, wo dann der Unterlegene mit 11 Mann im eigenen Strafraum steht und dann trotzdem teilweise 2-0 gewinnt, weil ein Konter reicht für 2 Tore oder so. Weil eben auch, und das darf man nicht vergessen, die Mannschaften, die aus der Championship, aus der zweiten Liga hochkommen, das sind auch immer 2, 3 Leute dabei, die man kennt und bei denen man sich auch wundert, oh Mensch, ja, da wird halt auch zum Teil richtig gut gespielt. Und in diesem Jahr war es natürlich so, dass man auch versucht, alles mitzunehmen, was mit Jürgen Klopp noch zu sehen ist, ne?
Stichwort zweite Liga, nicht England, sondern Deutschland.
Ja.
Wer sich vielleicht wundert, dass wir nicht en Detail über das Abschneiden des HSV sprechen, dem sei gesagt, dass wir aus Termingründen diese Sendung aufzeichnen. Wir haben jetzt Mitte April, von daher eine offengestelltere Frage.
2024 immerhin, müssen wir sagen.
2024 eine offengestelltere Frage. St. Pauli in der ersten Liga, was macht das mit dem HSV-Fan?
Ja, das ist ja die Frage, die du dir gar nicht stellen darfst. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie kann es sein, dass plötzlich im Zweifelsfall durch eine Liga getrennt, die Verhältnisse sich so verändert haben. Und ich glaube nach wie vor, und ich glaube, das ist auch das, was man auf Schalke sieht und das, was man auch in Berlin sieht, das Problem ist, nach Jahrzehnten des Leidens nicht der Trainer, der jetzt gerade da ist. Das Problem ist nicht der Kader, der jetzt gerade da ist. Das Problem ist auch nicht das Publikum oder das Stadion. Das Problem ist da, wo das eigentlich alles zusammenläuft, bei dem Verein.
Man merkt, dass du noch mit viel Pathos bei der Geschichte dabei bist. Du warst auch sehr eng dran, muss man natürlich dazu sagen. Du warst der Stadionsprecher zwischen 2005 und 2019. Hamburg, meine Perle, vor jedem Heimspiel hast du mit Papel vor der Nordkurve gesungen.
Ich war länger da, als Christian Streich in Freiburg Trainer war.
Ja, das ist krass. Das ist krass, wirklich eine Leistung.
Ja.
In Deutschland kennt jeder Fußballfan diesen Song, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen?
Ach, als das so zu Ende ging, hatten wir 2 Veranstaltungen. Das eine war in Timmendorf mit, ich glaube, 8000 Leuten oder so. Und ich habe gedacht, wir machen jetzt mal so das, was so mega Rockstar-mäßig ist. Wir singen den Refrain nicht mit, mal sehen, ob es ankommt. Das war unglaublich.
Und hat funktioniert?
Ja, natürlich. Und wir haben eine Woche später haben wir vor über 100.000 Leuten bei Werner gespielt, in einem Headliner-Slot. Und da waren schon eine Menge Leute, auch mit Totenkopf-Shirts und so weiter. Das ist keine Fußballveranstaltung. Es ist so ein bisschen so, ich erinnere mich an eine Situation in der Kneipe, wo ich mit Pape saß und wo jemand sehr aggressiv auf uns zukam und zu Pape sagte, sag mal, wie ist denn das, wenn man nur einen Hit geschrieben hat? Und er wollte unbedingt Ärger. Und ich habe gesagt, kann ich kurz antworten, wie ist es, wenn man keinen geschrieben hat?
Kam gut an?
Ja, der war dann auch relativ schnell. Der merkte dann so, oh, mit den beiden lege ich mich lieber nicht an. Wo man sagt, das ist eine gute Entscheidung. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Es ist wirklich so, wir sind sehr dankbar für das, was Fans mit uns und unseren Songs machen. Dass es uns möglich ist, als Band davon zu leben.
Es hat in jedem Fall dazu geführt, dass eure Bekanntheit sich erhöht hat, dieser Song, das muss man sagen. Und welcher Deutscher kann schon von sich behaupten, dass er eine Fußballhymne erschaffen hat? Außer Herbert Grönemeyer mit Bochum vielleicht.
Frank Zander auch.
Hilf mir auf die Sprünge.
Nur nach Hause fahren wir nicht. Also das ist
ja
natürlich,
richtig.
Es ist natürlich auch die Höhner. Nur da muss natürlich fairerweise sagen, die Höhner und Frank haben gecovert. Herbert hat geschrieben, wir haben geschrieben.
Und Herbert Grönemeyer hat noch einen anderen Song geschrieben 2006, nämlich die WM-Hymne Zeigt, dass sich was dreht.
Ja.
Du ziehst die Stirn in Falten.
Oh, das war, also diese WM- und EM-Hymnen, ne, das ist auch immer so eine Geschichte. Das wird immer, da ist ja hier der Fernsehsender und da die Marketingabteilung und dann ist ein anderer Fernsehsender. Und ich finde, es ist weiß Gott nicht Herberts stärkster Song. Allerdings muss man fairerweise sagen, wenn man das mal live erlebt, so wie die das live spielen, da hat das richtig Balls, ne? Das ist live wirklich ein guter Song. Also Herbert Grönemeyer hat wirklich ganz große Songs geschrieben. Zeit, dass sich was dreht, fand ich ein bisschen seltsam. Aber wie gesagt, für die Band und für Herbert bei Konzerten ist das schon ein Song, der extrem gut gespielt wird. Das ist schon, also für das Konzert, aber das ist ja nichts, was vom Stadion dann. Also ich fand das ein bisschen seltsam. Ich habe damals witzigerweise Schwarz und Weiß, den Tour-Jingle, den hat man mir zuerst angeboten und ich habe mir das nicht vorstellen können. Und dann hat es Olli Pocher gemacht, was aber auch ganz gut war, weil das ist ja auch der Tour-Jingle vom THW Kiel. Und ich habe ja mit Vince Barth als Band Mr. Macho y Los Muchos Macho Muchachos viel für den HSV Handball gemacht. Das wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen, wenn ich das gemacht hätte, aber also an dem Hit bin ich tatsächlich bewusst vorbeigeschlittert.
Aber es zeigt sich eben auch, dass man mit solchen ja, Fußballhymnen, wie auch immer, viel Geld verdienen kann mit solchen Veranstaltungen.
Aber es ist auch mal die Frage, ich glaube, die Fans merken, wenn es konstruiert ist. Und wenn du sagst, ich mache jetzt den Song für die WM oder die EM oder so, oh, das ist immer schwierig. Wir haben unser Song, gab es ja schon ein paar Jahre, bevor der entdeckt worden ist. Und bei Herbert ist es ja genauso. Ich meine, dass Bochum so lange gebraucht hat, um diesen Song komplett für sich zu entdecken. Das ist ja schon eigentlich unfassbar. Weil natürlich war, als das rauskam, fanden wir alle Bochum super. Ich finde Bochum sowieso gut, weil wir gerne in der Zeche Bochum spielen. Aber
tolles Stadion, tolles Erlebnis, muss man sagen.
Ja, und das auch vor allen Dingen Zeche Bochum, toller Club. Ja. Das ist einer, der ist so richtig oldschool. Das ist ein richtig guter Rockladen. So. Und deswegen, also, aber ja, es ist immer so, es hängt auch immer von der Beweglichkeit des Vereins ab. Bei Bayern München ist ja auch so, dass da gibt es ja jedes Jahr auch 5 neue Songs oder so. Was ich stark finde, ehrlich gesagt, ist North London Forever, ausgerechnet von Arsenal. Aber auch ein Song, den es schon länger gibt.
Bleiben wir mal in Deutschland.
Ja.
Also selbst ohne einen WM-Song oder EM-Song geschrieben zu haben, Peter Schilling freut sich über ein spätes Zusatzgeschäft. Das, glaube ich, kann man mit Fug und Recht behaupten. Major Tom ist aus den 80ern und wieder angesagt, weil völlig losgelöst plötzlich überall Tor-Jingle ist. Was sagst du dazu? Also wie findest du das?
Mich freut es für Peter. Ich war überrascht.
Es passt so gar nicht zum Fußball, außer dieses
Ist eine starke Hook, aber völlig losgelöst passt auch nicht unbedingt zum Fußball. Ich habe das so verstanden, dass das eine starke Reaktion aus dem Fanlager gab, die das wollte. Dann finde ich das völlig legitim. Ich tue mich ehrlich gesagt bei anderen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen zufälligerweise mitgekriegt, You Never Walk Alone wird ernsthaft auch bei Braunschweig vorm Spiel gespielt? Ah, bitte. Also in diesem Jahr, wer es jetzt nicht verstanden hat, dass es mit Liverpool zu tun hat, das steht sogar auf dem Vereinslogo drauf, der kann mir nicht erzählen, dass er ein Hardcore-Fußballfan ist. Dass es St. Pauli gemacht hat. Na gut, das Stadion war damals die größte Annäherung von Stimmung und vielen Tickets an ein englisches Stadion, inklusive der Holzbänke, über die wir vorhin gesprochen haben, und dem ganzen brennbaren Material, was da drin war, in Deutschland. So. Aber ist das nicht irre, dass Jürgen Klopp, der jetzt möglicherweise seine Trainerkarriere beendet, formal juristisch in den nächsten 5 Wochen oder so, ja, wenn der Vertrag zu Ende ist, der hat noch nie bei einem anderen Verein oder bei einem Verein auf der Bank gesessen. Und der war ja nun bei nicht so vielen Vereinen, aber er war immer erfolgreich. Wo nicht You Never Walk Alone die Hymne war. Das heißt, wenn er sich jetzt fragt, wo kann Jürgen Klopp noch hinwechseln, da würde ich sagen, ganz oben auf der Liste Braunschweig. Ja. So, weil das gibt's doch gar nicht, oder?
Ja, manchmal muss man Dinge das da lassen, wo sie hingehören. Ne?
Ja, und das finde ich so, wo man sagt, so meine Güte, in Braunschweig gibt es so eine Band aus den 80ern. Fee, was für eine geile Band. Sauf lieber, rauch lieber, mach dich lieber anders tot. Das war doch eine ehrliche Nummer.
Gibt es nicht einen Song über Jägermeister? Da war immerhin mal Trikotsponsor in Braunschweig.
Ja, aber das ist ja Hosenhaber, ne? Es ja gemacht. Die Hosen, ja, haben ja tatsächlich.
Die das dürfen ja das nicht machen, weil sie Fortuna Düsseldorf.
Ja, die Hosen, das ist ja auch so eine Sache, die man lernt als Musiker. Die haben das gemacht. Wir haben das alle gesungen. Jeder kannte das. Ja. Und die haben das gemacht. Wie clever ist das bitte? Das heißt, das war genauso wie, wir haben Manuel Neuer. Das war eine ganz schnelle Geburt, war das. Weil die Ärzte haben früher mal Walfischwitze gemacht auf ihren Konzerten. Die haben Wortspiele mit dem Wort Wahl gemacht. Der Bundeswahl hieß damals Jupp, der Wahl. So, das hat für den 80ern schon gereicht, wenn du lustig ausgesehen hast, so wie Fahr in Urlaub, dass die Mädels reihenweise ausgeflippt sind. Nicht, weil sie Fußballfans sind und Jupp wussten, wer Jupp Derwall ist, sondern weil sie es einfach alle super fanden, was der witzige so Typ mit dem blauen Haaren erzählt hat. Ja. So, und ich habe irgendwann mich selber beobachtet, dass ich bei Konzerten Manuel Neuer Witze mache. Vielleicht sind wir gar nicht in Kiel, sondern in Manuel Neuer. So. Und dann habe ich gedacht, oh, Vorsicht, so doof bin ich nicht normal, dass ich das nicht sofort aufschreibe. Und daraus ist dieser Song entstanden. Und die Hosen, das ist genial. Das ist genial, dass man sagt, okay, so doof ist es, wir machen es einfach mal.
2006 konnte man in kein Geschäft gehen, ohne über irgendein schwarz-rot-goldenes Merchandise-Produkt zu stolpern. Wir sind vorhin zusammen hier durch Hamburg gefahren. Ich weiß nicht, kommt es nur mir so vor oder ist das diesmal anders? Es deutet nichts darauf hin, dass im Sommer hier ein großes Fußballereignis stattfindet.
Nun sind wir ja ein bisschen früh noch.
2 Monate.
Ja, aber ich weiß es nicht. Ich bin ja so ein Typ, der Fahnen auf Autos hängt und all sowas.
Machst du das?
Ja, klar. Ich habe auch früher haben wir auch unser Auto, mit dem wir zu Konzerten gefahren sind, haben wir auch eine Zeit lang, haben wir hinten alles voller Schals hängen, aber wir gar nicht reingepasst haben. Das sah aus wie so ein, also wo Leute sagen, da steige ich jetzt aber nicht ein. So, das habe ich dann irgendwann weggemacht, weil das einfach unpraktisch ist. Du musst einfach brauchst mehr Platz, du kannst nicht alles voller Schals haben und der Fahrer freut sich irgendwann auch nicht, wenn er nichts mehr sieht. Aber ich habe auch eine große Schalsammlung und sowas. Ich finde sowas cool. Also ich bin da schon auch ein Fan von. Man muss nur aufpassen, diese Fahnen, auf welchem Auto, wo man langfährt und vor allen Dingen wie schnell.
König von Deutschland wäre etwas für Rio Reiser, aber Bundestrainer darfst du heute mal sein. Insofern also Schnellfragerunde. Neuer oder Ter Stegen?
Neuer.
Hummels oder Tah?
Tah.
Goretzka oder Andrich?
Andrich.
Müller oder Musiala?
Musiala.
Füllkrug oder Havertz?
Havertz.
4-2-3-1 oder 3-5-2?
4-2-3-1.
Konter oder Ballbesitz?
Ballbesitz.
Die Ecken, Kimmich oder Kroos?
Kroos, Gottes Willen, Kimmich.
Stollen oder Nockenschuhe?
Nocken.
Graugänse oder Adler?
Ja, in dem Fall wäre der WM Adler.
Bleiben wir mal.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, die Frage ist nicht Müller oder Musiala. Das ist nicht die Frage. Also Musiala muss spielen, ist gar keine Frage. Wirtz muss spielen. Und dann ist es auch einfacher mit Havertz. Füllkrug ist der Spieler, der von der Bank alles ändern kann. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir jetzt sehen in der Nationalmannschaft, dass man, es gibt so verschiedene Kaderphilosophien. Und die Idee, die Löw zum Schluss hatte, wir bilden die Mannschaft für die nächsten 20 Jahre auf, das ist nicht die Aufgabe der Nationalmannschaft. Und man muss sich auch angucken, was ist das Problem von Bayern München aktuell? Was tun Vereine auf dem Level? Und das kann man nicht immer nur sagen, das ist wie HSV in groß, sondern es ist eine völlig andere Voraussetzung. Man hat das gesehen, als Real Madrid Ancelotti zurückgeholt hat, haben alle gesagt, was soll das jetzt? Und es hat sich komplett ausgezahlt.
Ja.
Und genauso haben alle diese großen Top-Clubs immer 1, 2, 3 Leute, aber eher 1, 2, die etwas älter sind, die den Laden zusammenhalten. Ja, das ist bei Chelsea natürlich jetzt gerade ein blödes Beispiel, weil Thiago ist der Einzige, den man wirklich ernst nehmen kann von den Spielern. Aber das ist trotzdem so, und in München hat dieses Problem eben, dass die Achse alt ist. Ja, die Achse ist alt. Und sie haben eben nicht wie Leverkusen so eine Mannschaft, die jetzt dann später sortiert werden muss. Eine Nationalmannschaft muss sortiert werden. Deswegen ist auch die Rückkehr von Toni Kroos extrem wichtig. Ist extrem wichtig. Nur ich glaube, dass
die Pause extrem wichtig war, um Kroos wieder wichtig werden zu lassen.
Naja, in der Pause hat man so oft so schlecht gespielt, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Also ich fand damals dieses, ich lade jetzt die und die Leute nicht mehr ein. Wir haben eine Luxussituation im Tor noch, weil die sind beide Weltklasse, müssen über nichts reden. Manuel Neuer ist der, vor dem sie noch mehr Angst haben. Deswegen, wenn die beide, ich finde Manuel ist ein Tick besser noch als Ter Stegen. Ein Tick. Aber wir reden jetzt von Weltklasse und Weltklasse plus Stern. Aber ich weiß ja, wie Fußballer über Manuel Neuer denken. Und es gibt diese schöne Geschichte, die mir Paule Beinlich erzählt, vor vielen, vielen Jahren, der ein unfassbar guter aus der Distanz schießen konnte. Der sagt, weißt du, das Schlimme bei Manuel Neuer ist gar nicht, dass der dauernd Bälle hält. Das Schlimme ist, wie der das macht. Der HSV war damals noch competitive gegen Bayern, ja. So, und dann sagt er, dann schießt du den Ball aus, so hin, so, ganz viele Leute vor dir und denkst so, wenn ich ihn jetzt geil erwische, dann geht er so da und dann so, oder erwische ich ihn. Und er geht genauso. Und ich sehe schon diese eine Ecke, wo er einschlägt. Und er ist aber viel härter, als ich gedacht habe, aber er steigt nicht zu weit. Er geht wahrscheinlich genau in den Knick und vielleicht 15 Meter, aber es ist ein sicheres Tor des Monats. Und dann wird es ganz langsam und dann guckst du und dann denkst du, jetzt kann er ihn noch halten, jetzt kann er ihn vielleicht wegfausten, jetzt Manu kann ihn jetzt noch kriegen und dann noch einmal, nein, kann er nicht mehr, nein, kann er nicht mehr, nein. Und dann kommt aus dem Nichts Manuel Neuer, fängt das Ding, rollt einmal ab, guckt mit diesem ausdruckslosen Benny Beimer Gesicht genau in deine Richtung, weil er genau weiß, wo du stehst, obwohl da 16 Leute davor stehen. Und in dem Moment wird dir klar, scheiße, ich sage jetzt mal den Namen, Roy Mackay ist schon vor 6 Sekunden losgesprintet. Und er hat jetzt über 30 Sachen drauf. Und in diesem Moment wirft Manuel Neuer so einen 70-Meter-Ball. Und der kommt genau runter und Roy Mackay ist durch. Und die machen das Tor. Und dann guckt dich wieder Manuel Neuer so an, wie Benny Beimer. Und so, na? Und du hast das Gefühl, der hat nicht mal geschwitzt. Und haben damals einige Leute dabei gestanden und gesagt, ja, genau so ist es. Und das Schlimme ist, sagt er, da ist für dich das Spiel, wenn das in der 17. Minute gewesen ist, eigentlich gelaufen. Weil du weißt, du wirst nie wieder besser schießen in diesem Monat.
Am schlimmsten sind Torhüter, die gut sind und gelangweilt wirken.
Genau, und genau das ist neben der Art, wie er das Torwartspiel verändert hat, unheimlich, ist genau Manus Ding. Manuel Neuer hat das Gesicht von Manuel Neuer und das ist sein Vorteil. Und das macht ihn auch zu einem gefürchteten Mann. Wir haben in den letzten Wochen viel gelesen über internationale Meinung über Manuel Neuer. Alle haben die Hosen voll von Manuel Neuer. Nicht, weil sie Ter Stegen für einen schlechten Torwart halten. Das ganz bestimmt nicht. Auf keinen Fall. Aber Manu ist für diese Leute sowas wie ein Albtraum. Und das sagen alle. Und deswegen musst du Manu spielen lassen. Aber du kannst halt bei Bayern nicht nur ältere Leute und einen Musiala haben. Das ist bei der Nationalmannschaft jetzt besser. Jetzt hast du wirklich wieder so ein paar Achsen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen für die Viererkette, weil ich ihm glaube, dass dann die Außen auch nach vorne gehen müssen. Und da muss man variabel spielen. Und das ist halt das, was jemand wie Große organisieren kann.
Wollen wir mal hoffen, dass Manuel Neuer nicht noch in Chile fährt? Dann hat er gute Chancen zu spielen.
Ja.
Darauf können wir uns vielleicht einigen.
Ja, darauf können wir uns einigen. Und wenn nicht, ist es, wir haben mit
müssen
wir
uns nicht fürchten, genau.
Nein, das Tor ist nicht unser Problem. Es wird aber irgendwann zum Problem werden, fürchte ich. Das war in Deutschland in den letzten 50 Jahren nie ein Problem. Aber es könnte dann in der Generation nach den beiden tatsächlich ein bisschen ein Problem werden.
Glaubst du an ein Sommermärchen 2.0? Und was muss passieren, dass es ein solches wird?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, auch gerade weil Deutschland Außenseiter ist. Ich glaube, man muss ein bisschen Stück für Stück analysieren. Formal hat, nominell haben sicherlich Frankreich, England und Spanien in dieser Reihenfolge die stärksten Kader. Frankreich ist absoluter Favorit, finde ich. Das ist schon klar. Aber damit tut man eigentlich direkt wieder England Unrecht. Allerdings gibt es in England sehr viel Streit, auch was den Trainer angeht. Was unnötig ist, aber was in diesem Fall Deutschland zugutekommen kann. In Spanien ist es so, dass die sehr, sehr viel Talent haben, aber die sind auch alle noch sehr, sehr jung. Das ist die Frage, ob sie das dann so umsetzen können. Was auch in England ein bisschen ein Problem ist. Kroatien, der ewige Luka, sie haben 2, 3 Leute, die wirklich gut sind, die auch in die Weltklasse nachwachsen. Ist gar keine Frage. Sie haben ein bisschen ein Torwartproblem. Wenn der erste Torwart ausfällt, der zweite, dann wird es ganz bitter. Da wird es durchschnittlich im Tor und dann wird es schwierig. Bei Luca muss man gucken, der wird natürlich nochmal alles reinhauen. Und da gibt es tatsächlich auch ein bisschen ein Nachwuchsproblem zum ersten Mal, wenn man sich die Kader anguckt von Split und von Zagreb, die eigentlich immer die großen Talentschmieden waren. Das sind im Moment Kader mit einem Gesamtwert für Platz 12 zweite Liga in Deutschland. Das muss man wirklich so sehen. Das ist ganz erstaunlich. Und die haben die ganze Zeit nur verkauft. Wo ist das Geld geblieben? Keine Ahnung. Ja, muss man ja gucken, ne? Was dann passiert. Ich weiß ja nicht, Holland, so. Belgien ist für mich so ein bisschen so ein Außenseiter mit Tedesco als Trainer. Viele rechnen ja auch mit Rangnick und Österreich. Da muss man gucken. Ich glaube aber, und ich hoffe so ein bisschen, dass Julian Nagelsmann es schafft, auch vielleicht, wir wissen ja jetzt nicht, wie sich diese vertragliche Situation in diesem Moment, wissen wir es nicht, weiterentwickelt mit Nagelsmann, aber vielleicht ist das auch so eine Sache, wenn der alles in dieses Turnier reinlegt und die Mannschaft auch, und es ist sehr wahrscheinlich, dass jetzt Kroos, Müller, Neuer maximal noch ein Turnier haben.
Ja.
Und dann auch, würde ich mal sagen, in der Reihenfolge Neuer, Kroos, Müller. Weil ein älterer Torwart, das geht dann immer noch eher. Wenn Nagelsmann die zusammenkriegt zu einem verschworenen Haufen, auch vielleicht gerade, weil er altersmäßig noch fast mittendrin ist, gibt es eine Chance. Weil das muss man auch sagen, Julian Nagelsmann ist bei aller komischer Kleidung, die er trägt, das ist schon ein sehr, sehr guter Trainer. Und das ist auch ein sehr gutes Trainerteam. Und das ist, glaube ich, die Chance, die man hat. Wenn es darum geht, die beste Elf aufzustellen, ist Deutschland auf 6 oder 7, wenn überhaupt.
Du hast das ja gerade gesagt, Außenseiter. 2006 waren wir, sportlich würde ich mal sagen, ähnlich angeschlagen. Ne? Also wir haben eine EM in Portugal 2 Jahre zuvor gespielt, ja, die eine Katastrophe war. Dann wurde Rudi Völler entlassen. Ich weiß gar nicht, nee, wahrscheinlich ist er selber gegangen.
Ja, ja,
und es folgte dann Jürgen Klinsmann. Dann gab es kurz vor der WM eine derbe Klatsche gegen Italien. Die Stimmung war überhaupt nicht gut. Es war, stand zur Debatte, ob Jürgen Klinsmann der richtige Mann ist für diese Mannschaft. Insofern, was glaubst du tatsächlich, dass drin ist für diese Truppe?
Weil die
Ausgangssituation ähnlich ist, so würde ich
sagen. Ja, aber wir haben natürlich immer diesen Playoff-Tree, ne? Wie dann nachher, wer gegen wen wie los wird, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Also davon hängt viel ab.
Spanien, habe ich vorhin gesagt, im Halbfinale, sehr wahrscheinlich.
Wenn du ins Halbfinale kommst, im eigenen Land.
Im Viertelfinale. Halbfinale wäre ja, hatten wir uns also Holland gewünscht.
Also, okay.
Ne?
Ja. Okay, also sagen wir so, wenn du in die K.O.-Phase kommst, gegen Spanien spielst im eigenen Land und du hast keine großen Verletzungen, sondern hast dich bis dahin ein bisschen eingespielt, dann ist einiges möglich, weil man halt sehen muss, und das ist der Punkt, den wir haben. Wir haben, und jetzt sage ich das wirklich mal ganz bewusst, mit Musiala und mit Wirtz 2 Spieler, die den Unterschied machen können. Ob sie das bei einem solchen Turnier machen können, das weiß ich nicht, aber es ist auch sehr, sehr gut, dass Wirtz jetzt deutscher Meister geworden ist, eingewechselt wird beim Spiel gegen Bremen und einen Hattrick erzielt. Und derjenige ist, der das einlocht in dieser 120-jährigen Geschichte und so weiter. Es ist ja völlig egal, was vorher alles war. Aber es ist eben so, dass Spieler wie Michael Ballack, Zé Roberto und es ist ja eine Lucio und wer alles bei Leverkusen schon gespielt hat, ja, und es nicht geschafft hat. Kiesling und weiß der Schinder was alles, ja. Und dann ist das so ein junger Typ. Der U21-Spieler, der in Europa die meisten Spielminuten in einer ersten Liga hat. Und das sind so Geschichten, die dann auch mal abgehen können. Dasselbe kann natürlich in England mit Bellingham passieren, der eine unfassbare Saison spielt.
Aber vielleicht bleiben wir bei den Deutschen. 2006 waren es Polli und Schweini. Vielleicht sind es jetzt Musiala und Wirtz.
Ja, aber bei allem Respekt. Und Polli kenne ich jetzt nicht persönlich, aber Basti kenne ich wirklich ganz gut. Natürlich ist Basti ein Weltstar. Und der hat auch so viel gewonnen, da muss man Weltstar sein. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit, die in diesem Moment Musiala und Wirtz haben, liegen noch eine Schublade drüber. Und Poldi war natürlich, ist ein Spieler, der für einen Kader super ist. Und der hat natürlich auch Weltklasse-Jahre gehabt. Aber ich glaube, dass wenn wir über die nächsten 10 Jahre reden und über die dominierenden Spieler, dann werden wir sicherlich, gibt es eine faire Chance, dass Wirtz und Musiala dabei sind. Und ansonsten eben Bellingham, Haaland, Mbappé, Vinicius Junior auf jeden Fall. Und dann gibt es für mich auch Camavinga, Tchouaméni. Madrid hat einen brutalen Kader, ja, da muss man ganz klar sagen. Aber es gibt auch noch einige in England, Foden und so. Aber ich glaube, dass, wenn man da auf den Kader kommt, so eine Weltauswahl von 25 Leuten sind, können, wird's und Musiala voll dabei sein. Und ob das in der Prime dieser Leute, Poldi und Schweini gleichzeitig waren, da bin ich nicht sicher. Die haben halt in dieser Mannschaft unglaublich gut zusammen funktioniert.
Du hast mal ein Lied geschrieben, alles wäre noch viel schlimmer ohne Fußball und Dosenbier.
Ja.
Klingt nach Stehplatzkurve und wie Harald Juhnke sagen würde, leicht ein Sitzen.
Das hat tatsächlich nicht ich geschrieben, sondern das hat der ehemalige Redaktionsleiter von Markus Lanz geschrieben.
Ach was?
Ja, Jörg Fallwert, der jetzt Dokumentarfilmer ist, von dem zum Beispiel das Ibiza-Video, die Doku kommt. Ja.
Trotzdem hast du es gesungen.
Ja, ich singe das heute noch, ja, klar.
Und in einer deiner Podcast-Folgen hast du erzählt über die besten VIP-Bereiche in den Bundesliga-Stadien Deutschlands. Wie passt das zusammen?
Das schließt sich doch nicht aus.
Also
wo ich mich sturzbesoffen daneben nehme, das hat doch nichts damit zu tun, dass die Tapete gut ist. Ich finde, dass Fußball hat diese beiden Welten. Das will ich jetzt. Ich erinnere mich daran, wir haben mal im Stadion gespielt in München, in der Allianz Arena, in einem Innenbereich. Und als wir da hochgefahren sind durch diese VIP-Bereiche, da habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, wenn ich jetzt ein Foto jemandem schicke, denkt der, dass ich in einem total teuren Möbelhaus bin. Das ist alles toll gebaut, ist gar keine Frage.
Aber es sieht nicht aus wie ein Fußballstadion.
Aber es ist so ein bisschen, es verliert so ein bisschen Losing Touch, sagt der Engländer. Also es verliert so ein bisschen so, der Grip verliert so ein bisschen. So für diesen kleinen Moment, das will ich überhaupt niemandem vorwerfen. Die andere Situation ist die, ich habe gerade über Real Madrid gesprochen, das ist der einzige Verein, der die Oper und den Fußball zusammengebracht hat mit dem Song A la Madrid. Da gibt's nichts dran zu deuteln, ja. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Das ist super, ja. So. Deswegen, es gibt durchaus beide Seiten. Madrid war ja auch schon im Stadion. Christian Hospitality. Wenn die Sonne zu stark scheint, kriegst du umsonst eine Kappe, wo Real Madrid VIP-Bereich draufsteht. Kriegst du geschenkt vom Club, damit du ja keinen Sonnenstich kriegst. Ich kann damit sehr gut leben. Auch mit der Schokofontäne und mit einem Level von VIP-Hospitality, die es in Deutschland so nicht gibt. Dagegen, Tottenham war ja auch. Da gibt es ja keinen Alkohol in England.
Ja.
Da gibt es Sandwiches. 3 oder 4 verschiedene Sorten. Und es gibt auch keine geileren Plätze dann als die wir hatten. Das war's schon. So. Und dann gibt's ein Schnitzel im Brötchen bei BU. Und es sind 3 völlig unterschiedliche Erlebnisse. Da gehe ich hin zu BU, weil das ist meine Hut.
Ja.
Da ist völlig wurscht, ob ich Musiker oder arbeitslos bin. Oder arbeitslos war, jetzt Musiker und wahrscheinlich immer wieder arbeitslos. So, das ist vollkommen egal. So, und deswegen, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Es geht nur darum, wie man damit umgeht. Das ist genauso wie, als wir in Berlin gespielt haben mit unserer All-Star-Mannschaft Basketball, wo ich dem Veranstalter ein paar Tipps gegeben habe, wie man das am besten durchführt. 8000 Leute, Schmelinghalle. Und dann haben wir gesagt, pass auf, mach einen Parkplatz, wo wir alle parken können. Und dann können wir alle durch einen Eingang in die Halle gehen. Das ist immer nett, wenn Leute Fotos machen wollen. Oh, das ist eine super Idee. Ich sage, wäre auch nett, wenn du es beobachten, aber wenn du es bewachen würdest, weil ein paar Leute haben ein bisschen teures Auto. Und dann sagt der Typ zu mir, du bist auch so einer von den Typen, die mit so einem richtig peinlichen Auto vorfahren. Ich sage, ich komme im richtig peinlichen Auto vorgefahren. Das ist richtig unangenehm. Das hat Berlin noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob Berlin bereit ist für so ein Auto. Der Asphalt bebt und ich komme mit dem Ding da angefahren. Und dann sagt er, ist das nicht total peinlich, wenn du den verlierst? Dann habe ich gesagt, habe ich nicht vor. Wieso? Und da hat er so 2 Sekunden gezögert und gedacht, ach so. So, und es geht halt darum, wie man damit umgeht. Und das ist natürlich für uns alte Männer immer leicht, das so zu sehen. Das muss halt der 22-Jährige mit dem Auto hinkriegen. Nicht der, damals war ich Ende 40. So, das ist dann einfacher. So, nur deswegen, ich finde, das schließt sich alles überhaupt nicht aus.
Ja, ich habe dich richtig verstanden. Du kannst nicht ohne Fußball und Dosenbier.
Ja.
Aber wenn es mal Lachs und Champagner gibt, ist auch nicht so dramatisch. Kann man nett Fußball gucken nebenbei.
Ja, das ist jetzt zum, ja, also das
überspitzt gesagt.
Überspitzt gesagt, ja, wobei Lachs ist ja jetzt auch nicht mehr so doll. Der Lack am Lachs ist ja auch ab, ne? Da gibt's ja schon noch bessere Sachen. Nein, aber was ich halt, womit ich mich ein bisschen schwer tue, sind zum Beispiel auch diese Stadien, an denen es so gar keine Patina gibt. ich will jetzt keinen scharf angucken, aber ich war in dieser Abschiedstournee des HSV, bin ich zu jedem Auswärtsspiel gefahren. Nicht mit dem HSV, sondern einfach so mit unserem Tourleiter sind wir da hingefahren. Wir waren immer mit den Vereinen vorgeredet. Einige haben auch gefragt, ob ich vielleicht nochmal mitreden kann oder da was sagen kann, falls es zu Ausschreitungen kommt, beim Leitstand, bla bla bla. So. Und da gibt es dann so Clubs, wo die Polizei im Leitstand in Panik gerät, bloß weil jemand ein Taschentuch rausholt, sich die Nase putzt und es sieht so aus, als ob er sich maskieren könnte. Und unser damaliger Tourleiter sagt ganz trocken, solange ich hier keine Pferde auf dem Rasen sehe, ist gar nichts los. Da sagt Lotto nichts. Und dann sehe ich, nachdem da so fünf Polizisten für fünf einmarschiert sind, sogar einen Hubschrauber oben kreisen und gedacht so, oh Leute. Und die waren alle wahnsinnig nett und dieses Stadion ist unglaublich sauber, aber es ist so, dass man sagt, oh, wenn da mal irgendwo eine Kippe in der Ecke liegen könnte oder einer mal einen Kaugummi gegen gerotzt hätte oder irgendwo ein paar Graffiti sind, es wäre auch ganz nett. Das ist so ein bisschen so, wenn man so, ich mag auch die Hafen City, weißt du, aber es ist so klinisch alles. Es ist so, natürlich ist das schön, wenn es sauber ist, aber es ist so, Und ich finde, das muss beim Fußball immer so ein bisschen gewährleistet sein. Es muss auch so ein bisschen dirty sein, weil die schwitzen auch und die sollen auch grätschen. Die sollen ja auch die Klamotten trägen.
Wie wirst du die EM verfolgen? Stadion, Fanmeile, Eckkneipe, Sofa?
Ich glaube, ich werde viel auf dem Sofa gucken. Weil man natürlich auch nicht vergessen darf, das ist auch eine Zeit, in der wir relativ viel auch dann spielen werden, selber. Und es gibt natürlich auch Veranstalter, die sagen, warte mal, können wir vielleicht Lotto spielen lassen, danach gucken wir alle das Spiel, wie geil ist das denn? So, und dann sind wir im Zweifelsfall auch vor Ort. Also das kann auch sein, dass wir im Public Viewing irgendwo sind. Das ergibt sich auch teilweise recht kurzfristig. Manchmal ist es auch so, dass wir so, ich bin auch manchmal bei so Events, wo ich dann mit Leuten zusammen, gerne mit Lou Richter übrigens, so ein Event das mache. Die wollen immer, dass wir das Spiel mit kommentieren. Das machen wir ehrlich gesagt selten, weil ich finde, das wird dann sonst zu hektisch. Aber das ist auch immer so ein bisschen Arbeitszeit dann für mich. Und ich werde es natürlich auch in meiner Radiosendung und auch in YouTube 443 müssen wir es auch irgendwie einbauen. Insofern ist das für mich auch immer, Fußball gucken hat auch ein bisschen was mit Arbeit zu tun. Und ich gucke es halt gerne.
2019 war der Abschied beim HSV als Stadionsprecher. Danach warst du nicht mehr im Volksparkstadion.
Doch, einmal. Ich habe ja selber noch quasi beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart haben wir ja nochmal die ganz alte Stadionshow aufleben lassen mit Marek und mir. Unterstützt von Wolf Fuß. Mehr geht ja wohl nicht. Und da haben wir dann nochmal das volle Programm gemacht. Allerdings dann mit dem Keyboard. Weil dann Hamburg meine Perle mal so ist, wie wir es auch wirklich spielen. Das ist ja ein getragener Keyboard-Song eigentlich.
Wirst du dann hier im Volksparkstadion im Spiel besuchen? Ist das geplant? Und was glaubst du, wie wird sich das anfühlen, wenn du da bist?
Geplant ist das überhaupt nicht. Das wird sich zeigen. Es ist, wie gesagt, wir sind ein bisschen unterwegs auch immer. Und die meisten Spiele in den letzten 5, 6 Jahren habe ich tatsächlich in Frankfurt gesehen, live im Stadion. Auch die erste.
Kein schlechter Ort, muss man sagen.
Nee, auch die erste gute Europacup, wo sie dann im Halbfinale, Saison, wo sie dann im Halbfinale, ohne verloren zu haben, durch die Auswärtstorregel gegen Chelsea ausgeschieden sind, die dann später auch gewonnen haben. Es ergibt sich. Also, ich habe jetzt tatsächlich verpennt, mir rechtzeitig Tickets zu besorgen. Es gibt so ein paar Spiele, die ich auf dem Zettel habe, die ich gerne sehen würde. Aber ich lass mich da auch überraschen. Das hängt aber davon ab, von den Leuten, mit denen ich dann sonst normalerweise ins Stadion gehe. Und muss ich mal gucken. Ich habe wirklich nichts geplant.
Zum Abschluss, wer ist dein Top-Favorit auf den EM-Titel und vor allen Dingen würdest du darauf wetten?
Der Top-Favorit ist Frankreich und ich würde deshalb nicht darauf wetten, weil Frankreich eine der wenigen Mannschaften ist, die tatsächlich als Top-Favorit öfter gewonnen haben, als es für Top-Favoriten bei internationalen Vergleichen üblich ist. Und genau deshalb, da schlägt der Statistiker durch, könnte es auch gut sein, dass es jetzt mal vorbei ist mit der Serie. Es ergibt sich ein bisschen vielleicht auch aus der Situation heraus, dass eben, jetzt ist die Reihenfolge wieder, England, Spanien, Deutschland mit vielen Talenten kommen und dass wir mit Belgien immer noch den schlafenden Riesen so ein bisschen haben, auch mit vielen Talenten und mit Österreich eine wahrscheinlich die bestorganisierteste Mannschaft haben werden. Das glaube ich zum Beispiel. Es wäre abgefahren, wenn Österreich Obermeister werden würde. Aber Griechenland
war auch schon
mal.
Griechenland
eben, genau, das ist der Punkt. Und das Einzige, wo ich mich festlegen würde, ist, wenn du mich fragst, unter den Top 10 der aufgehenden Sterne der Fußballer, würde ich mich auf Palmer vom FC Chelsea festlegen. Ich halte den für einen unfassbar guten Spieler und für einen unfassbar unterschätzten Spieler. Und wieso Manchester den hat ziehen lassen, ist unglaublich. So doof kann man nicht sein. Allerdings muss man sagen, der sieht nicht so gut aus. Vielleicht ist das das Problem. Das war ja bei Mesut Özil auch schon mal ein Problem in Madrid.
Das ist so. Sagt der Mann, der schon einmal großes Glück im Glücksspiel hatte und heute erster Gast beim SHZ-EM-Podcast war, Lotto King Karl. Vielen Dank, dass du da warst, Lotto.
Vielen Dank für die Einladung und gutes Spiel.
Das hat Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch, wo auch immer Sie uns zugehört haben. In diesem Sinne, auf bald bei SHZ.de.
Alle Folgen des EM-Podcasts gibt es in unserer App, der SHZ Hörbar und überall, wo es Podcasts gibt.